Krawalle und Liebe, ein Podcast von Diana Ringelsieg und Sabrina Waffenschmidt.
Hey ho, Diana.
Wow, das ist ja nicht mal eine Begrüßung. Entspricht ehrlich gesagt so gar nicht unseren Energiereserven.
Ja, tell me more.
Ja, dazu werde ich in dieser Folge bestimmt noch einiges zu sagen haben. Hilfe. Man merkt jetzt schon, dass ich mich nicht mehr ausdrücken kann.
Wir haben jetzt unseren Leuten immer versprochen, dass wir das Feedback der letzten Folgen so ein bisschen wiedergeben. Was haben wir denn für Feedback bekommen zu Gender Health Gap und Gender Medizin?
Ja, mir haben tatsächlich einige geschrieben, auch zum Teil sehr lange und persönliche Nachrichten, was mich sehr gefreut hat. Und ja, da waren wirklich einige Menschen bei, die sich dafür bedankt haben, dass wir das Thema beleuchtet haben, weil sie sich selber extrem darin wiedergefunden haben, dass ihnen als Flinter bei Arztbesuchen nicht geglaubt wurde, dass sie für Diagnosen kämpfen mussten, dass sie gegaslightet wurden. Uns haben auch mehrere chronisch kranke Patientinnen geschrieben. Mhm. Eine davon, der ist es ganz ähnlich gegangen wie mir, die auch im Krankenhaus einen Migräneanfall bekommen hat. Und auch ihr wurden die Triptane verweigert und sie solle es doch erstmal damit probieren und damit. Und am Ende ist sie da sogar angekommen und hat Medikamente, die unter dem Betäubungsmittelgesetz stehen, irgendwie verabreicht bekommen, was total unnötig ist einfach. Und zur Krönung helfen die ja dann nicht. Also wir haben da ja sehr viel Feedback von Menschen bekommen, die sich darin wiedergefunden haben. Was natürlich auch nochmal unterstreicht, wie dramatisch diese Situation einfach ist.
Ja, und wir hatten ja ein bisschen Angst, dass wir die Leute vielleicht ein bisschen überfrachten mit sehr viel Info und wenig Popkultur.
Ja, Popkultur war nicht. Popkultur genau. Ist aus.
Aber es ist eben, glaube ich, auch das passiert, was ich mir ja so ein bisschen erhofft habe, dass man eben so ein bisschen diesen Moment, dieses krass, das passiert und jetzt immer noch. Und also das zeigt einfach in so einem ganz anderen Bereich nochmal, wo es einfach um Leben und Tod geht auch, wie strukturell diese Unterschiede einfach verankert sind. Das kam, glaube ich, schon sehr gut rüber in dieser Folge.
Ja, wir haben ja auch eine gemeinsame Freundin, kann man ja inzwischen sagen. Also ihr habt euch ja an meinem Junggesellinnenabschied damals Schock verliebt, ihr
verliebt,
zwei.
Verliebt, genau.
Girl Crush 3000 war das. Auf jeden Fall hast du mir ja erzählt, dass ihr auch darüber geschrieben habt und diese Person ist ja auch sehr im Thema. Mhm. Das hat mich sehr gefreut, weil du mir zurückgemeldet hast, dass selbst sie gesagt hat, sie hat noch einiges dazugelernt, wenn sie auch not amused war, weil es sind natürlich keine coolen Sachen, die wir da aufgedeckt haben. Auf jeden Fall hat mich das Feedback diesmal auch sehr gefreut, weil einfach sehr viel Wertschätzung drin war. Ich habe auch ein Feedback, möchte ich dir vorlesen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das kam bei Spotify, kann man uns ja auch Feedback schicken. Und zwar hat da jemand geschrieben: Ich habe mal wieder viel dazugelernt und bin einmal mehr geschockt. Ich bewundere die gründliche Recherche und auch die Art, solche Themen spannend rüberzubringen. Top. Oh, das hat mich sehr gefreut.
Und ich habe jetzt natürlich direkt das Stichwort gründliche Recherche gehört, was uns ja zu heute bringt ein bisschen, ne?
Wir haben so gründlich recherchiert.
Man muss nämlich sagen, wir kommen gerade ein bisschen an unsere Grenzen, ja, an unsere zeitlichen Grenzen. Und haben das heute mit der Recherche mal so ein bisschen hinten angestellt. Und deswegen wird's heute ein bisschen persönlicher mal wieder.
Ja, das kann man so sagen. Also es ist tatsächlich so, dass ich mich gerade in einer Arbeitsphase befinde, die ist nicht mehr feierlich. Wir werden heute da einfach darüber sprechen. Denn man muss ganz ehrlich sagen, wir sind an den Punkt gekommen, wo wir ehrlich gesagt vor der Wahl standen, ob wir die Staffel tatsächlich unterbrechen, weil ich es wirklich nicht mehr schaffe, gerade zu recherchieren, mich vorzubereiten und so weiter und so weiter. Oder ob wir zumindest unser Konzept ein bisschen auflockern. Denn wir haben ja auch mal lockerer angefangen. Irgendwann haben wir immer mehr recherchiert, immer mehr Zeit reingesteckt. Und ja, und deshalb haben wir uns jetzt für einen Kompromiss entschieden. Und zwar werden wir jetzt einfach bis Ende des Jahres über Themen sprechen, wo einfach unsere persönlichen Erfahrungen im Zentrum stehen und wo eben keine große Recherche erforderlich ist, weil ich das einfach gerade wirklich nicht stemmen kann. Und in dieser ersten Folge werden wir deshalb einfach auch genau das zum Thema machen und über das Thema Work-Life-Balance sprechen, die gerade so gut wie nicht vorhanden ist.
Du hast gerade eine Work-Work-Balance.
Wir werden über meine Work-Work-Balance sprechen, die natürlich auch sehr viel mit der Selbstständigkeit zu tun hat. Und wir haben ja auch schon mal eine Arbeitsfolge gemacht, ganz am Anfang. Aber ich glaube, das hatte die nicht den Titel.
Schreiben als Beruf war, glaube ich, der Titel. Und die kam auch gar nicht so schlecht an. Also das haben wir ja auch gemerkt. Ihr seid ja dann doch auch immer interessiert daran, so ein bisschen was von uns zu hören. Also nicht alle von euch vielleicht, aber ein Teil. Und für die ist das jetzt hier.
Genau. Naja, wir haben auf jeden Fall ja damals in der Folge eher darüber gesprochen, wie sind wir überhaupt zu unserem Beruf als Schreibende gekommen und ja, welche beruflichen Erfahrungen haben wir bisher gesammelt. Wir haben damals viel über das Imposter-Syndrom auch gesprochen, sowohl im Studium als dann auch später im tatsächlichen Leben, im Job. Und auch über die Vor- und Nachteile von Angestelltenverhältnis und Selbstständigkeit. Und ja, heute soll der Fokus eher darauf liegen, was passiert in solchen Situationen wie jetzt, wenn man tatsächlich an seine Grenzen stößt. Und wie geht man einfach damit um? Wie kann man sich vielleicht auch einen Ausgleich schaffen und diese Phasen überstehen?
Ganz genau.
Und ich bin sehr gespannt, denn ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
Du bist ja noch mittendrin. Wie ist denn der Status quo? Müssen wir damit beginnen, ne? Also ich kann ja mal anfangen. Bei dir ist es natürlich jetzt ganz krass, aber ich habe auch gerade eine Phase. Also ich bin in Festanstellung, ich arbeite für eine Agentur und mir schlägt gerade so richtig der Herbst und die Dunkelheit auf die Stimmung. Ich ziehe das jetzt irgendwie schon seit ein paar Wochen mit. Irgendwie habe ich so ein bisschen Durchhänger, sehr viel zu arbeiten, auch immer regelmäßig Überstunden, irgendwie Geschäftsreisen nach Berlin und München und so, die in sich auch immer ganz schön sind, aber irgendwie ist es halt auch alles viel. Und ja, da kommen wir nachher noch drauf, ne? Für mich bedeutet der Podcast immer Wochenenden und Feierabende.
Ja, und du hast jetzt auch eine krasse Zeit gehabt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich kriege ja auch viel mit so im Alltag und hattest auch obendrein dann noch Geschäftsreisen, hast andere KollegInnen getroffen, bist auf Fachveranstaltungen unterwegs gewesen, was natürlich super schlaucht auch einfach und natürlich auch Zeit vom Feierabend raubt.
Genau, aber erzähl du doch mal.
Ja, es ist Horror. Ich würde es gern schönreden, aber es geht nicht. Es ist Horror gerade einfach. Ich würde so weit gehen zu sagen, ich bin jetzt seit 6 Jahren selbstständig und es ist das härteste ja, seitdem. Ich bin noch nie so an meine Grenzen gestoßen, was mit zahlreichen unvorhergesehenen Ausfällen zu tun hatte. Ich meine, ihr habt ja auch vieles davon mitbekommen dieses Jahr. Es ist Anfang des Jahres ein guter Freund von mir gestorben. Das ist klar, dass einen das, ich habe anfangs mich in die Arbeit gestürzt und dann holt einen das ein und dann fällt man aus und man ist nicht so leistungsfähig, wie man gerne wäre oder wie man sich vorgenommen hat. Und so ging es dann irgendwie weiter. Ich habe so viel Kopfschmerzen gehabt wie noch nie. Ich habe jetzt ungefähr 1 Jahr lang täglich Kopfschmerzen gehabt. Also, und da rede ich jetzt nicht von der normalen Migräne, sondern Dauerkopfschmerzen, mit denen ich morgens aufgewacht bin und mit denen ich abends ins Bett gegangen bin.
Die Migräne kam nur noch obendrauf.
Die kam on top einfach, genau, meine normalen Migränetage. Und letztendlich hat das ja auch dazu geführt, das hat nicht dazu geführt, aber es hat schon damit zu tun gehabt, dass ich ja auch dann im Herbst unvorhergesehenerweise im Krankenhaus gelandet bin. Und das war alles schon zu einer Zeit, wo ich durch die Sachen, die vorher passiert sind und natürlich auch durch das Sommerloch, was einen als Selbstständige ja eh auch immer so ein bisschen trifft, weil man natürlich auch selbst in den Urlaub fährt.
Unbezahlt.
Ja, genau. Die Aufträge bleiben zum einen auch ein bisschen aus, ein Stück weit, weil im Sommer wirklich weniger passiert. Dann fährt man selber in den Urlaub. Das heißt, dass du vorarbeiten musst. Und zwar nicht nur, um dir dein Taschengeld für den Urlaub zu erarbeiten, sondern ja auch, weil du währenddessen einfach keine Einnahmen hast. Und das unterschätzt man immer so ein bisschen. Also im Angestelltenverhältnis ist das natürlich schön. Man fährt in den Urlaub und kann mal alles vergessen und danach geht es nahtlos weiter und das nervt und das man will nicht zurück sein. Aber wenn du selbstständig bist, dann laufen natürlich auch andere laufende Kosten weiter als deine Wohnungsmiete oder so. Dann, also ich habe jetzt ja inzwischen ein Büro mit Miete und allen Nebenkosten, die weiterlaufen. Aber eben, ich muss mich auch selbst krankenversichern. Gehe ein paar hundert Euro im Monat nur für die Krankenkasse drauf, damit ich überhaupt mir erlauben kann, ins Krankenhaus zu kommen, wenn es mir schlecht geht. So war das dann. Dann bin ich im Herbst ins Krankenhaus gekommen und dann lag dieser Sommer hinter mir, da lag ein Urlaub hinter mir, da lag der Ausfall im Frühjahr hinter mir. Und das heißt, da waren dann auch schon meine finanziellen Polster, die ich natürlich immer so habe für ein paar Monate im Voraus, die waren dann einfach ganz schnell verbraucht und ich bin da auch an mein Limit gestoßen. Das heißt, der Druck wurde immer größer und größer und größer.
Ja, man muss ja auch sagen, dass du on top ja auch gerade in der heißen Phase, also in der wirklich heißen Phase bist eines echt großen Projekts, weshalb der Druck ja momentan auch ohne Vorgeschichte gerade riesig wäre. Ich weiß gar nicht, darfst du denn schon drüber sprechen, was du gerade machst?
Ja, ich habe auch schon hier und da mal, glaube ich, was gepostet. Also ich gehe einfach nicht ins Detail, aber ein bisschen was kann ich dazu auf jeden Fall erzählen. Also ich arbeite seit inzwischen 3 Jahren, muss man sagen.
So krass.
Mit einem wirklich großartigen Team an einer TV-Dokumentation. Genauer gesagt an einem Vierteiler.
Genau.
Das macht es jetzt nicht besser. Ja, letztendlich muss man sagen, ich habe im Rahmen dieses Projektes einfach so die einmalige Chance bekommen, mich als Drehbuchautorin und Regisseurin auszuprobieren. Und zwar zusammen mit Felix, mit dem ich ja auch mein erstes Buch, A Global Mess, geschrieben habe damals. Und das ist natürlich einfach ein Riesenprivileg einerseits und auch ein Riesensprungbrett kann das sein, wenn man sich jetzt nicht ganz blöd anstellt. Aber da geht natürlich eine riesige Verantwortung mit einher. Und das bringt auch sehr, sehr viele Herausforderungen einfach schon aufgrund dessen mit sich, weil ich noch nie als Drehbuchautorin und Regisseurin einer so großen Produktion in Erscheinung getreten bin. Ja, also das unterscheidet sich halt einfach im Daily Business so von allem anderen, was ich so in meinem journalistischen Alltag oder auch als Autorin so bisher gemacht habe. Und da wird man halt gefordert, ist ja ganz klar. Da müssen dann halt ganz andere Dinge berücksichtigt werden. So Sachen, über die ich halt in meinem normalen Alltag nicht nachdenken muss. Und habe halt auch wirklich eine große Verantwortung, weil es einfach ein riesengroßes Projekt ist. Ja.
Ja, 3 Jahre, das ist ja verdammt lang. Das kann man sich ja als Zuschauer nur schwer vorstellen. Vielleicht kannst du mal so kurz sagen, was da jetzt passiert ist in den 3 Jahren und warum ausgerechnet jetzt immer noch so viel Arbeit zu machen ist.
Das ist auch wirklich crazy. Ich muss auch sagen, ich habe damals, ich weiß nicht, wer das von unseren HörerInnen geschaut hat, aber ich war großer Fan von Queer Eye Germany, von der Serie.
Mhm.
Das habe ich damals so weggesuchtet. Dabei ist ja auch Alyosha bekannt geworden, dem folgen ja, glaube ich, auch ganz, ganz viele. Ein super sympathischer, queerer und veganer Aktivist, der eben sehr, sehr viele coole Videos auf Instagram macht und so. Und der hat danach dann damals gepostet, also da hatte ich die Serie dann so gerade gesehen und dann hat er kurz drauf gepostet, ich kann es kaum glauben, heute vor 3 Jahren hat die Arbeit an der Serie begonnen. Und ich dachte damals so, what the fuck, was macht man denn so lange daran? Und jetzt habe ich neulich hier unsere 3-Jahres-Marke kommen sehen und dachte, Alter, ja, jetzt weiß ich's.
Ich weiß es.
Ja, also letztendlich kann man es ganz einfach pauschalisieren. Also das erste Jahr war einfach nur die Planung. Das heißt, da ging es darum, die Story ja auch erstmal grob zu schreiben. Was wollen wir erzählen? Dann hatte das ganz viel mit dem Recruiting des Teams zu tun. Also da muss ja dann auch ein Kamerateam zusammengestellt werden und Produktionsteam und so weiter. Dann haben wir auch ganz viel, wir mussten ja pitchen, wir mussten ja einen Partner finden, wo das Ganze später ausgestrahlt wird und so. Wir haben einen gefunden, auf den wir auch sehr stolz sind, aber das darf ich jetzt, glaube ich, noch nicht spoilern. Aber das heißt, da mussten sehr viele Pitch-Präsentationen erstellt werden und ja, und dann natürlich nicht zuletzt die ProtagonistInnen mussten angefragt werden.
Die InterviewpartnerInnen, ja.
Genau, es ist eine Doku, wo ganz viele InterviewpartnerInnen im Vordergrund stehen, die quasi gemeinsam eine Geschichte erzählen. So kommen wir dann auch schon ins zweite Jahr, als die dann alle zugesagt hatten und sich das alles abgezeichnet hat, ging es dann natürlich in die Produktion. Das heißt, im zweiten Jahr haben nur Dreharbeiten stattgefunden und wir haben ausschließlich gedreht in ganz Deutschland. Ich habe ja rund 40 Interviews selber auch vorbereitet und geführt. Ja, es ist einfach eine krasse Zeit gewesen. Ich muss sagen, das war so meine Lieblingsphase, wenn man so ins Machen kommt. Das hat halt mega Spaß gemacht und war super aufregend auch alles. Und ja, jetzt sind wir am Ende des 3. Jahres. Das heißt, wir befinden uns jetzt in der Postproduktion. Und das ist natürlich der arbeitsintensivste Teil, weil wir haben sehr viel mit Sichten zu tun. Das heißt, wir reden hier von knapp 100 Stunden Filmmaterial, die in diese 4 Folgen gepresst werden müssen. Das heißt, wir haben sehr viel gesichtet, wir haben nicht nur tagelang, sondern wochenlang und nächtelang an den Drehbüchern geschrieben. wenn du dann versuchst, die Story zu schreiben, dass die sich alle so das gemeinsam halt erzählen. Dabei haben die nie miteinander in einem Raum gesessen und ja auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
Zitate rausschreiben, die so zusammenbringen, dass das alles eben eine Geschichte erzählt.
Mhm. Puzzeln, puzzeln, puzzeln. Und jetzt gerade sind wir quasi in diesem Endspurt. Das heißt, diese vier Folgen stehen eigentlich inhaltlich, aber das bedenkt man ja vorher auch nicht so. Also wir jetzt natürlich schon, aber ich sage jetzt mal, als ZuschauerInnen hat man das nicht so auf dem Schirm. Man schaut auch in solchen Dokus ja nicht den Protagonistinnen ausschließlich beim Reden zu. Also da muss ja so viel Material eingeblendet werden, weil das Auge sich so schnell langweilt. Und dieses Material muss ja irgendwo herkommen. Das heißt, du musst jeden einzelnen Schnipsel, und wenn du den nur für 2 Sekunden einblendest, ja, lizenzieren. Du musst rausfinden, wer hat die Rechte an diesem Video, an diesem Foto, an diesem was auch immer. Und das muss jetzt alles rechtlich geklärt werden.
Und du musst es erstmal finden, welche Schnipsel es überhaupt gibt und welches du da drin haben möchtest.
Genau, also meine Aufgabe ist es, die Schnipsel zu finden und meine Wünsche zu äußern. Dann gibt es andere Menschen im Team, die jetzt die sehr undankbare Aufgabe haben, muss ich auch zugeben, das zu lizenzieren und diesen UrheberInnen, ja, die ausfindig zu machen und denen hinterherzulaufen quasi. Und das ist einfach eine unfassbare Arbeit. Gleichzeitig gibt es da drin natürlich auch ganz viele Grafiken und Animationen. Das heißt, ich muss unfassbar viele Briefings schreiben, damit die Leute auch genau wissen, was wir uns da vorstellen irgendwie. Ja, also es ist einfach absolut wahnsinnig, wahnsinnig viel. Ja, und um auf deine Frage zurückzukommen, wir müssen das Ding jetzt bis Weihnachten fertig kriegen. Und wie man sich denken kann, und vor allen Dingen in einem Jahr, in dem es so viele ungeplante Ausfälle gab, ist das gerade ein Arbeitspensum, das ich wirklich hier nicht selten zwischen 12 und teilweise bis zu 18 Stunden hatte ich jetzt mal einen Tag von morgens bis 5 Uhr nachts durchgehend da sitze und nur am Drehbuch arbeite, Material sichte, um noch Zitate zu finden, um irgendwo in eine Lücke, dann brauchst du manchmal irgendein Bindeglied, um dafür das passende Puzzleteil zu finden, um Briefings zu schreiben. Ende der Woche haben wir jetzt noch einen Drehtermin, wo wir nochmal B-Roll-Material nachdrehen müssen. Dafür habe ich allein stundenlang auf eBay Kleinanzeigen verbracht, um das Material, was wir abfilmen, zu besorgen. Also es ist einfach unfassbar viel. Und auch an dieser Stelle nochmal, also ich mache das ja nicht alleine, ich mache das ja mit Felix zusammen und da rede ich jetzt nur von unserem Aufgabengebiet, aber es ist trotzdem so viel und so eine krasse Verantwortung. Also ich bin komplett am Limit, wirklich.
Ja, um den Bogen jetzt zurück zum Podcast zu spannen, da wundert es natürlich niemanden, dass da jetzt nicht so viel Zeit ist für riesen Podcast-Recherchen und Vorbereitungen, denn man muss das ja auch mal ganz klar sagen, in unserem Fall ist der Podcast schon mehr als ein Hobby, ne? Also wenn ich jetzt auch gerade zurückdenke an Pick Me oder True Crime, da stecken zum Teil ja mehrtägige Recherche drin.
Ja.
Und die Aufnahme an sich, also das, was wir jetzt gerade tun, ist irgendwie auch nur ein Bruchteil der Arbeit und irgendwie auch mit der spaßigste Teil.
Der kleinste auch wirklich.
Der kleinste, ne? Wir sind dann irgendwie mal 2-3 Stunden am Sprechen. Und dann sind wir eben durchschnittlich danach auch nochmal 8 Stunden mit dem Schnitt beschäftigt. Also
ja.
Wir haben beide mindestens 4, eher 8 Stunden Vorbereitung am Skript. Jede von uns. Wir teilen uns immer so ein bisschen auf. Die eine macht den Aufschlag, die hat ein bisschen mehr und die andere arbeitet rein. Aber unter 4 Stunden kommt man einfach nicht raus. Dann nehmen wir auf und dann haben wir nochmal 6 bis 8 Stunden Schnitt, je nachdem, wie wir uns da aufteilen, jede von uns. Das heißt, bei einem 14-tägigen Rhythmus sind wir halt beinahe täglich mit dem Podcast beschäftigt. Man muss ja auch sagen, wie viele Sprachnachrichten wir uns dazu austauschen und schon mal irgendwie Ideen haben und brainstormen. Und für mich bedeutet das schon so ein zusätzlicher Arbeitstag in der Woche. Und in solchen Phasen, wie du dich jetzt auch gerade befindest, kommt man dann natürlich schnell an seine Grenzen.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, also ich mache jetzt gerade diese Doku-Arbeit, aber ich habe ja auch, ich nenne das jetzt mal Daueraufträge anderer KundInnen, wie zum Beispiel die Migräne-Kolumne, die dann, also die muss dann kommen, wenn sie im Kalender steht. Und das sind jetzt gerade auch noch Verpflichtungen, die ich dann teilweise in der Nacht abarbeite. Und ich meine, muss man ja auch sagen, wenn du jetzt sagst, dass wir vor einer Folge jede 4 Stunden recherchieren, dann ist da ja schon eher der Wunsch der Vater des Gedanken. Also,
ich hab's beim Sprechen gemerkt.
Bei einigen Folgen, also jetzt gerade True Crime war jetzt eine Folge, auf die ich ja mega Bock hatte zum Beispiel. Da verliert man sich ja auch, wenn man selber Bock auf das Thema hat. Also da steckten wirklich mehrere Tage, und da rede ich jetzt von Vollzeit, an den Wochenenden. Und das habe ich auch, als ich krank war, da im Bett Tage mit verbracht einfach. Ja, also ist schon, wie du sagst, das darf man nicht vergessen. Das machst du neben einem Vollzeitjob. Und wenn du abends nach Hause kommst und kannst keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und ich versuche das halt. Ja, also ich meine, ich habe auch einen Vollzeitjob, der sieht nur anders aus. Genau. So, ne?
Also bei dir ist es einfach, ne, in ruhigeren Phasen kannst du das in den Podcast in deinen Arbeitsalltag einbeziehen. Ne? Du kannst dann einfach, wenn du was anderes prokrastinierst, dazu kommen wir vielleicht später noch, setzt du dich halt an den Podcast. Und dafür ist bei dir, wenn du dann richtig unter Stress bist, dann ist halt auch richtig die Kacke am Dampfen. Und bei mir ist halt immer der gleiche Modus, aber für mich ist es halt immer ausschließlich am Abend oder am Wochenende. Ne?
Ja.
Genau.
Da sind wir aber ja auch an einem spannenden Punkt. Würdest du den Podcast als Hobby bezeichnen?
Naja, also im Grunde genommen muss man ja sagen, ist es ein Hobby. Insofern, dass es halt in meiner Freizeit passiert und dass ich damit kein Geld verdiene. Aber, jetzt kommt das Aber, es macht mir Spaß, aber mein Hobby zu sein, ist das Hobby halt viel zu nah an meinem Job dran. Der Podcast bietet mir zwar einen inhaltlichen Ausgleich zu meinem Job, aber er bietet mir keinen eigentlichen Ausgleich zur Arbeit. Also das ist halt irgendwie Arbeit. Also Arbeit, die zwar Spaß macht, aber es ist Arbeit.
Ja, auf jeden Fall.
Weil es einfach zu nah an meinem Job dran ist. Aber wie ist es für dich? Ist der Podcast ein Hobby für dich?
Nee, also ich habe auch jetzt gerade erst ein Gespräch mit Felix genau darüber geführt. Deswegen habe ich die Frage auch gestellt, weil das hat mich danach lange beschäftigt. Also wir haben darüber so gesprochen, ob wir eigentlich Hobbys haben. Und ich bin dann echt zu der Antwort gekommen, ehrlich gesagt, nein, glaube ich. Weil, und das trifft ja auch so ein bisschen das, was du gerade sagst, der Podcast oder auch wenn du jetzt meine Social-Media-Kanäle nimmst, das macht mir zwar Spaß, aber das zahlt ja auf meinen Job ein. Als Selbstständige und als Buchautorin zum Beispiel ja noch viel mehr als bei dir.
Ja.
Das heißt, alles, was ich da mache, hat natürlich auch im Endeffekt schon ein Ziel. Also das ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit da denke und da sitze und denke, ich muss eine neue Story aufnehmen. Marketingmaßnahmen. Also so ist es ja auch nicht. Das geht halt fließend ineinander über. Aber am Ende des Tages würde ich natürlich auch keine Menschen erreichen, die dann wiederum zu meinen Lesungen kommen, wenn ich diese Kanäle nicht pflege.
Ja.
Oder die Leute würden noch nicht mal mitbekommen, dass es ein neues Buch gibt zum Beispiel oder sowas. Ne? Das ist ja mit dem Podcast jetzt auch ähnlich. Das machen wir natürlich, weil uns die Themen super am Herzen liegen und nicht, weil wir uns jetzt ausgerechnet haben, dass das Thema gerade sehr gut ankommt oder so. Aber naja, letztendlich, ein Hobby ist es halt nicht. Weil ein Hobby, du hast gerade gesagt, ist ja auch was, wobei man sich erholt von der Arbeit.
Mhm.
Und das ist es halt definitiv nicht, weil bei mir ist es ja sogar inhaltlich, bei mir ist es ja auch inhaltlich sogar gleich, ne?
Ja.
Ja, und dann ist es einfach diese ganzen Arbeitsprozesse, die du gerade genannt hast, das ist halt einfach super arbeitsintensiv und also erholen tue ich mich dabei jetzt nicht.
Aber ich finde es total spannend, dass dich diese Hobbyfrage auch so ein bisschen schockiert hat oder du da lange drüber nachgedacht hast, weil ich stelle mir diese Frage auch schon seit Jahren, also dieses Thema Hobbys treibt mich auch echt um, weil als ich noch in der Schule war, hatte ich halt echte Hobbys. Ne? Ich habe zum Beispiel geturnt, auch in einem Turnverein. Und ich habe Klarinette gespielt, auch in einem Musikverein. Aber heute so, Hobbys, also ich mache Sport und das ist mir auch wichtig, weil das ist halt wirklich auch ein Ausgleich. Ich merke, es tut mir mental gut, aber auch Sport. Ich mache zwar sehr gerne Sport, aber es ist halt trotzdem auch aufraffen und das muss man halt auch wieder irgendwie in den Alltag integrieren.
Also ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade an Konzerte gedacht, weil ich natürlich wirklich gerne auf Konzerte gehe. Nicht so oft wie meine Freundin Ronja oder mein Freund Dirk. Also das wäre mir schon wieder zu stressig, aber ich sag mal, keine Ahnung. Lass mich mal einmal im Monat, wenn ich gut drauf bin, zweimal im Monat auf ein Konzert gehen. Muss ja nicht immer riesengroß sein, kann ja auch einfach mal eine kleine Punkshow in irgendeiner Kneipe sein oder so. Aber selbst da gehe ich halt wirklich oft auch aus beruflichen Gründen hin. Wenn ich irgendwie dann auch eine Band interviewen muss oder auch einfach Networking machen muss, weil man eine gemeinsame Veranstaltung in der Zukunft geplant hat oder irgendwie sowas. Inzwischen hat das so ein bisschen nachgelassen, weil ich einfach nicht mehr so viel Musikjournalismus einfach mache. Aber nach dem Studium, als es ja auch noch sehr viel mehr Musikzeitschriften gab, für die ich auch geschrieben habe, da war das einfach schon krass. Da habe ich unglaublich viel in diesem Bereich gemacht. Und da muss ich jetzt auch direkt an Festivals denken. Weil Festivals, das ist für viele so das Highlight des Jahres gewesen. Zusammen mit den Freunden, mit der Clique zum Festival fahren und dann da den ganzen Tag irgendwie auf dem Campingplatz abhängen und schon mit dem Dosenstechen in den Tag starten und sich abends dann noch die letzte Lieblingsband da reinziehen und so. Und dann habe ich halt häufig auch so gemerkt, dass die Leute gesagt haben, oh, deinen Job müsste man haben und so. Jetzt kommst du hier umsonst rein. Die Karte kostet über 100 Euro. Und dann habe ich mir halt auch gedacht, ey Leute, ja, ich komme da umsonst rein, aber ich bleib über weite Strecken des Tages einfach nüchtern, während ihr euch die Hucke voll sauft, weil ich Interviewtermine habe. Bei Festivals war es dann auch noch so, dass du die häufig erst sehr spontan erfährst. Du trägst dich Backstage auf Listen ein und dann kriegst du manchmal einen Anruf vom jeweiligen Tourmanager, der dir sagt, in 10 Minuten da und da. Das heißt, du musst auch sehr viele Interviews quasi vorbereiten vorab, in der Hoffnung, dass du diesen Anruf bekommst. Und viel Arbeit ist auch einfach für die Tonne. Gleichzeitig bist du unter Daueranspannung, weil du nicht weißt, wer dich anrufen wird. Und wenn, ja, dann sitzt du da halt auch teilweise und interviewst eine englischsprachige Band und du hast 10 Minuten Zeit. Und hinter dir ist eine Schlange von 20 JournalistInnen, die denselben Job haben und dir auf die Finger gucken währenddessen. Hm. Das ist an Nervosität, also so war es für mich, nicht zu übertreffen.
Aber Diana, was für ein Glück, dass du dein Hobby zum Beruf machen konntest.
Oh, ja, das ist sowieso mein allerliebster Spruch. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Am besten war dann immer noch so anfangs auch sowas, wir würden uns als Band zur Verfügung stellen, dass du mal einen kostenlosen Pressetext für uns schreiben könntest.
Das ist aber nett.
Das wäre ja dann auch Werbung für dich, Diana. Wir schreiben dann da auch deinen Namen drunter. Alter, also in den ersten Jahren so nach dem Studium, das war so krass. Ich habe so viele solcher Anfragen gekriegt.
Aber die habe sogar ich bekommen, jenseits von Musikjournalismus. Ja, von Unternehmen. Irgendwie der Onkel von der Freundin. Hey, kannst du nicht mal die Website für mich texten? Das ist doch voll eine super Übung für dich.
Du schreibst doch so gern.
Genau. Nee, wenn du mich bezahlst, ja.
Der Punkt ist, was viele Leute nicht verstehen und auch nicht glauben können, ich schreibe nicht gerne. Wirklich nicht. Ich schreibe nicht gerne. Das ist mein Beruf, für den ich mich entschieden habe. Und ich weiß auch, dass ich verdammt gut darin bin. Aber nicht, weil ich damit zur Welt gekommen bin, sondern ich habe vielleicht ein gewisses Talent mitgebracht. Aber ich habe danach eine krasse Ausbildung gemacht. Ich habe da sehr viel Arbeit reingesteckt und mir den Arsch aufgerissen. Und ich kann mir, weiß Gott, Schöneres vorstellen, als in meiner Freizeit Website-Texte für fremde Menschen zu schreiben oder Pressetexte für Bands, die nicht viel Geld haben. Ja, sorry, ich habe auch nicht viel Geld.
Die müssen es doch vor allem, also gerade Bands müssten es doch irgendwie besser wissen, ne? Also die werden ja auch gern mal angefragt und sie irgendwo spielen möchten, um sich einen Namen zu machen. Also
stimmt, ja, gar ja nicht. Klar, stimmt. Ich reagiere, wie man eventuell merkt, inzwischen echt allergisch auf dieses Hobby zum Beruf gemacht. Also weil da, ich finde, da schwingt halt immer so ein bisschen drin mit, dass du Glück hattest einfach nur. Mm. Und dass du ja nicht richtig arbeiten musst, weil du eigentlich den ganzen Tag deinem Hobby nachgehst. Und da wird so komplett ausgeblendet, was man alles schon hinter sich hat, was für einen harten Weg man gegangen ist und vor allen Dingen auch, wie hart es ja auch in diesem Job ist, zu überleben. Ja, und weißt du, ich verstehe ja auch diesen Impuls, ne, zu sagen, das höre ich natürlich auch oft, gerade wenn es um Interviews geht mit irgendwelchen JugendheldInnen oder sowas, dass die Leute dann sagen, oh Mann, ey, du triffst immer die krassesten Leute so, du hast irgendwas richtig gemacht. Und ich verstehe diesen Impuls wirklich, ich kann das nachvollziehen. Ich denke mir selber manchmal bei anderen, oh, die Person würde ich ja auch mal gerne interviewen oder gerne treffen. Mhm. Aber wenn du das dann zum 200. Mal gehört hast, dann fängt das halt irgendwann an, dich zu ärgern. Weil also, wie gerade schon gesagt, das ist halt Arbeit. Und so ein Interview zu führen, das ist mit viel Druck verbunden und mit viel Vor- und noch mehr Nachbereitungen, um nochmal zu diesen Festivals zu kommen. Dann führst du halt zum Teil auch diese Interviews, während du deine eigene Lieblingsband gerade verpasst. Das würde dir ja nicht passieren, wenn du den Eintritt bezahlt hättest und da als Privatperson wärst zum Beispiel, ne?
Ja, du bist halt einfach nicht entspannt, ne? Du bist da nicht in einem entspannten, ich lass los, kann hier ein bisschen Party machen und ich entspanne mich. Das ist es ja nicht. Du bist ja unter ständiger Anspannung, weil du gerade deinem Job nachgehst und das unter eben den Bedingungen, die du vorher ja auch erklärt hast.
Ja, genau. Also und jetzt kann man dann auch abschließen, aber jetzt so dieser Promi-Neid, der da teilweise aufkommt, das ist halt, also ich bin dem jetzt nicht aus Versehen über den Weg gelaufen und das wäre Glück. Das wäre Glück, wenn ich den zufällig in meinem Lieblingsclub, steht ja auf einer Show neben mir und unterhält sich den ganzen Abend mit mir, dann hätte ich Glück gehabt, dass mir das passiert. Aber das ist halt mein Berufsalltag. Das passiert nicht durch Glück. Das ist die Konsequenz aus jahrelanger Arbeit.
Ja.
Aber wo du jetzt gerade sagst, Entspannung, gibt es denn irgendwas, was du gerne als Hobby machen würdest, weil du das Gefühl hättest, dass du dabei besser entspannen kannst als beim Podcasten?
Ich überlege tatsächlich schon länger, ob ich wieder mit Klarinette spielen anfange. Das habe ich über Jahre gemacht und das ist halt so ein Ding, wo du wirklich, weil du dich sehr auf etwas konzentrieren musst, auf etwas anderes, wo du wirklich den Kopf irgendwo ganz anders hast, finde ich, wenn man Musik macht. Und ich überlege schon lange, das wieder zu beginnen. Ich überlege mir seit 3 Jahren mittlerweile oder so, ob ich wieder Unterricht nehme, um dann vielleicht auch in ein Orchester wieder zu gehen. Oder aber manchmal überlege ich mir das, ob ich das einfach mit Chor mache, weil ich wahnsinnig gerne irgendwie singe und so. Das, was mich davon abhält, ist, dass ich Angst habe, mir jetzt nochmal irgendwie einen Abend in der Woche, und es konzentriert sich halt als Angestellte alles auf diesen fucking Feierabend, auf diese paar Stunden, wo du dann irgendwie Sport machen sollst und Freunde treffen und mit dem Hund raus. Und ich zögere mir da, einen Abendfest zuzuknallen. Das ist alles, was mich davon abhält.
Verstehe ich schon, weil das ist ja auch wieder eine Verpflichtung. Mhm. Und letztendlich ist das ja auch wieder, also ein Instrument zu lernen, beziehungsweise dran zu bleiben und besser zu werden, ist ja jetzt auch nicht umsonst eine Art Unterricht. Also das ist ja jetzt auch, was Entspannung angeht, jetzt gibt es, glaube ich, entspannendere Sachen, als zum Klarinettenunterricht zu gehen und dafür üben zu müssen und wieder ein schlechtes Gewissen zu haben. Du musst
halt dann auch nochmal üben.
Ja, und wieder ein schlechtes Gewissen zu haben, weil man nicht genug geübt hat und so. Ja, also, ja, wobei, das einzige Hobby, was ich wirklich habe, was in die Richtung geht, ist das Malen.
Stimmt.
Ich habe ja wirklich von klein auf immer gemalt und auch lange Zeit in Öl. Später bin ich umgestiegen auf Acrylfarben und so. Und ich würde dir jetzt wirklich gerne sagen, das ist mein Hobby. Weil da kann ich dir sagen, da vergesse ich wirklich alles um mich herum. Ich bin rein in den Gedanken, nur im kreativen Prozess. Und ich komme komplett runter. Aber mir fehlt die Zeit im Alltag. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin und überlege, die letzten Bilder habe ich gemalt Anfang der Pandemie, in dem Lockdown, wo man das Haus nicht verlassen durfte. Dann weißt du Bescheid.
Also ja. 2020.
Es muss nur eine weltweite Pandemie mit Lockdown ausbrechen. Dann
kann Diana mal entspannen.
Und male mal ein Bild, ja. Aber ist ja auch traurig.
Es ist super traurig, aber okay. Ne, wir wüssten so ein bisschen, was da wäre, wenn wir denn die Zeit hätten oder sie uns nehmen würden. Darum geht's ja viel mehr. Hast du denn andere Coping-Strategien oder Rituale, die dir helfen, runterzukommen? Also jetzt auch gerade in so einer Phase wie jetzt.
Naja, ich klammer mich natürlich immer so ein bisschen an Chewy, weil du mit Hund natürlich regelmäßig raus musst. Das Ding ist halt auch, ich habe einen sehr genügsamen Hund. Also der nervt nicht, der kommt nicht und macht Stress, weil er raus will oder so. Ne?
Ich weiß, ich beneide dich sehr häufig darum.
Das verleitet aber dann an anderer Stelle auch dazu, dass man dann in diesen Arbeitsphasen halt mal schnell eine Viertelstunde Pipi-Runde macht und wieder zurück an den Schreibtisch geht. Da versuche ich mich halt jetzt schon mehr in die Pflicht zu nehmen. Hab halt auch auf der anderen Straßenseite, geht direkt, also vom Büro aus gesehen, der Wald los. Und versuche jetzt dann auch regelmäßig, auch wenn ich Stress habe, da guckt er direkt um die Ecke. Hallo.
Oh, hallo, Chewy.
Ja, versuche ich jetzt einfach auch, obwohl es jetzt vielleicht gerade nicht nötig ist, einfach zwischendrin, um den Kopf mal frei zu kriegen, mit ihm eine Runde, irgendwie eine Dreiviertelstunde durch den Wald zu gehen oder so.
Wald ist voll das Stichwort. Also ich finde, man kommt nirgends so gut runter wie in der Natur. Ich liebe auch den Wald, aber ich finde, es funktioniert auch am Strand und am Meer und weiß ich nicht.
Ja.
Da kommt man schon in seine Kraft. Aber wann macht man das denn?
Ich wollte gerade sagen, ne? Wann macht man das? Also es ist ja auch immer dann trotzdem schon so ein Aufraffen. Also wie gesagt, hier ist der Wald beim Büro, fängt auf der anderen Straßenseite an und trotzdem denke ich mir dann häufig, ach nee, dann sind die Schuhe dreckig. Ne? Also
ich habe zum Beispiel kein Auto, ne? Ich muss, bevor ich in den Wald komme, erstmal in den Bus steigen. Das überlegst du dir auch zweimal irgendwie. Und jetzt ist es halt, auch da sind wir wieder beim Angestelltenleben. Ja, es ist halt dunkel vor meiner Arbeit und nach meiner Arbeit und dann ist sie halt schon wieder maximal beim Wochenende. Geh nicht im Stockdunkeln in den Wald.
Nee, ich nehme mir das dann immer vor, wenn ich mit dem Hund nach Hause fahre, also zu meiner Mama nach Hessen. Wer die Campingfolge nicht gehört hat, die Wälder sind dort sehr tief. Und dann nehme ich mir immer vor, das erzähle ich dem Hund dann immer vor, das wird schön, Chewy. Dann gehen wir jeden Tag 2 Stunden in den Wäldern spazieren und was weiß ich was alles. Und letztendlich regnet's dann und dann gehe ich meine Pflichtrunde durchs Dorf und ja, also keine Ahnung. Also was das Thema Natur angeht, ja, wenn ich dazu komme, dann entspannt mich das auch total. Aber ich sehe da im Alltag wirklich große Hürden, das jetzt als Naturerlebnis da zu integrieren. Also was ich mache, um mich zu entspannen, und das ist jetzt total toxisch, soll man ja nicht machen. Aber ich kann jetzt zum Beispiel auch in so Arbeitsphasen, wenn ich lange arbeite und wirklich erst um 10 Uhr abends oder manchmal auch um 11 oder so nach Hause komme, ich kann nicht direkt ins Bett gehen. Also das habe ich auch gemerkt, das funktioniert einfach nicht. Meine Gedanken kreisen einfach dann.
Erstmal runterkommen, Adrenalin oben.
Genau. Ja. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall, dass ich noch was für mich im Fernsehen gucke. Also der Andi ist dann meistens schon im Bett, der muss ja auch super früh aufstehen. Und ich ziehe mir dann da meistens noch bei Netflix irgendeine Dating-Show rein, wo ich das Hirn komplett ausstellen kann. Oder True Crime. Oder momentan, also ist auch immer geil, wenn man dann eine Serie hat, mit der man sehr spät anfängt und deswegen noch sehr viele Staffeln vor sich hat.
Ah, oh, das liebe ich.
Im Moment schaue ich This Is Us auf Prime.
Ah, oh, sehr schön, ja.
Ja, also wobei ich sagen muss, das ist schon, das bringt mich in Sachen Kitsch schon sehr an meine Grenzen. Die sind mir teilweise ein bisschen zu tiefgründig und reflektiert und romantisch alle, aber eine sehr schöne Serie, um runterzukommen.
Ja, ich guck gerade wieder Shameless, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast.
Gesuchtet, du bist mit der Shameless-Königin hier
genau,
verbunden.
Ich habe sie auch schon mal gesehen, ich glaube nicht alles, aber ich habe jetzt nochmal angefangen und es ist immer so ein bisschen beruhigend, wenn man weiß, ach, denen geht's noch viel schlechter.
Ich liebe Shameless. Bist du auch in Lip verliebt eigentlich?
Jeder ist in Lip verliebt.
Ach so.
Habe ich so gehört.
Ja, ach, Lip ist heiß.
Ansonsten Coping, Freunde treffen und schon auch zum Beispiel Party machen, Alkohol trinken, berauschen, ne? Mal so ganz Kopf ausschalten.
Ja, also das finde ich auch wichtig. Ich habe jetzt auch am Wochenende, obwohl so viel zu tun ist, wir hatten ein Doppeldate.
Talking about Kitsch.
Talking about Kitsch. Nein, wir haben das jetzt ironisch immer so genannt. Also es ist ein befreundetes Pärchen, was wir sehr, sehr gern haben. Und wir sind uns sehr ähnlich, denn es ist auch ein Lehrer und eine Freiberuflerin. Mhm. Also wir haben wirklich Terminfindungsschwierigkeiten, weil gerade sie und ich natürlich an den Wochenenden auch oft mit Veranstaltungen eingespannt sind und so. Das heißt, dieser Termin stand jetzt seit 4 Monaten, glaube ich. Ich weiß nicht. Und dann dachte ich erst, oh Gott, ich habe doch gerade so viel zu tun. Und dann haben wir es aber durchgezogen. Ich bin so froh. Es war so ein schöner Abend. Also wir haben zusammen Pizza-Raclette gemacht, kennst du ja auch.
Mhm,
und
von euch.
Haben eine Gin-Tonic-Verkostung gemacht. Und es war einfach so ein cooler Abend. Und im Nachhinein war ich so froh, dass ich eben nicht nur auf der Couch lag und irgendwie die Serie weitergeguckt habe oder so. Weißt du, es ist ja auch so, dass ich ganz häufig, wenn ich dann in so einem krassen Arbeitstunnel bin, also wie halt jetzt gerade, wo ich einfach wirklich bis nachts regelmäßig sitze, ich merke ja, ich weiß ja, was ich meinem Körper antue, weil ich schaue ja nicht nach links und rechts. Ich vergesse so krass mein Zeitgefühl. Ich vergesse zu essen. Ich vergesse zum Teil zu trinken. Ich muss mir Wecker stellen, Erinnerungen im Handy. Ich mache das. Gassi gehen, trinken, essen, keine Ahnung. Also klingt total absurd, aber so sehr bin ich da drin. Und ich weiß natürlich auch, dass ich meinen Körper da total ausbeute. Und ich kriege natürlich auch leider oft die Quittung dafür in Form von Migräne. Wenn ich dann wieder so ein paar Tage so da durchgeackert habe, weiß nicht, dann irgendwann wird der Stecker gezogen und dann liege ich für 24 Stunden flach. Und dann bin ich den Tag danach Migräne verkatert und so. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, ich muss das, wenn eine Deadline näher rückt, teilweise machen. Sonst schaffe ich es halt gar nicht. Und das macht mir schon auch Sorgen, wie ausbeuterisch ich da mit mir selber bin.
Ich weiß auch echt nicht immer, wie du das schaffst, weil ich kenne das natürlich im Kleineren auch, ne? Ich habe auch stressige Phasen und Überstunden und die letzten Wochen bei der Arbeit auf einmal kam ich auch immer erst um 17 Uhr dazu, Mittagspause zu machen, wo ich denke, hä, und für was, ne? Also da ist noch nicht mal irgendwie ein großes Projekt dahinter, sondern es ist irgendwie dann der normale Arbeitsalltag. Und ich stehe ja dann im Gegensatz zu dir, die du gerne ja Nachtschichten machst, stehe ich dann lieber um 5 Uhr morgens auf und mache zum Beispiel noch einen freien Auftrag vor meiner Arbeit oder so und habe dann das Gefühl, ich komme mit einem Vorsprung so in den Tag. Aber so wie du, über so lange Phasen, das könnte ich auch nicht. Also ich weiß nicht, ich mach's einfach auch nicht. Ich muss es vielleicht auch nicht machen, aber ich wüsste auch nicht, wie ich das könnte.
Ich weiß nicht, ob man sagen kann, ob das eine Typfrage ist, aber also es ist ja jetzt nicht zum ersten Mal so.
Ich bin
halt irgendwie so, ja. Ne? Also auch so, wenn so in der Vergangenheit so Buchendspurt vor Abgabe beim Verlag oder so, dann sind das einfach Wochen am Stück, wo ich wirklich vom Aufstehen, zum Glück bin ich jetzt nicht mehr im Homeoffice damals teilweise, um 5 Uhr nachts gucke ich auf die Uhr und denke, oh krass, hast jetzt 18 Stunden gearbeitet, hast deinen Schlafanzug noch an. Da musst du dich jetzt auch nicht mehr umziehen. Also Und das ist, ich will das jetzt gar nicht erzählen, weil ich da irgendwie stolz drauf bin und einen Schulterklopfer haben will. Ich weiß, dass das komplett toxisch ist. Aber irgendwie, ich sag auch immer, ich verfall dann wie in so einen Rausch. Also ich suche das auch so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, und brauche das dann auch. Und bin dann auch auf eine total beschissene Art irgendwie stolz drauf. Also ich kann das schon reflektieren. Ich weiß schon, dass das nicht cool ist, so. Was ich sagen muss, was mich total aufregt aber, und das ist gut gemeint, aber viele Leute, die das dann so mitbekommen aus dem eigenen Umfeld, die sagen dann immer so, ach Diana, du musst besser auf dich aufpassen. Dann hältst du die Deadline diesmal eben nicht. Und dann denke ich mir so, ey, es gibt halt Situationen, vor allen Dingen eben als selbstständige Person, da gerätst du ja jetzt nicht geplant rein, ne? Weil du getrödelt hast oder so. Dann passiert halt sowas wie diesmal mit Krankenhaus oder keine Ahnung. Und dann kommst du in so einen Delay irgendwie rein. Und der muss einfach ohne Wenn und Aber aufgeholt werden. Und ab einem gewissen Punkt stehst du dann halt einfach vor dieser Entscheidung. Entweder du fährst jetzt dieses Projekt komplett vor die Wand und bringst dadurch auch noch eine ganze Reihe anderer involvierter Menschen in Schwierigkeiten. Oder du ziehst halt durch. Natürlich kann man durch eine gute Planung, kannst du vieles abfedern. Du kannst ja auch einen Plan B machen, falls irgendwas dazwischen kommt und so weiter. Aber das funktioniert eben nicht immer. Und ich sag mal, wenn ich gerade in so einer Phase bin, dann ist das Letzte, was mir hilft, dass mir jemand sagt, ich muss besser auf mich aufpassen.
Also du hast den Spruch von mir ja auch schon gehört. Ich habe dir den auch schon gedrückt. Aber ich glaube nicht in so einer Phase, wie du jetzt steckst, sondern eher in diesen Phasen, wo du dann dir dein Bett so ein bisschen selber machst. Die gibt's ja auch, wie du gerade gesagt hast, ne?
Ja, ja.
Das ist dann so ein bisschen dieser Arbeitswahn. Und da denke ich mir dann manchmal schon, Mann, Diana, es ist auch dann so verführerisch, noch einen Auftrag anzunehmen und noch einen, weil Spaß, Fame, Geld. Aber wir haben ja auch schon öfter drüber gesprochen und da sind wir bei Spaß, Fame, Geld. Ne? Das ist ja ein Modell und ich glaube, das nimmst du dir inzwischen auch zu Herzen, ne? Wenn es darum geht, wie viele Aufträge nehme ich an und welche. Bringt es mir entweder Spaß oder Fame oder Geld? Und mittlerweile muss es halt mindestens zwei auf der Liste gleichzeitig abhaken, sonst wird es nicht angenommen. Und da bist du schon auch besser darin geworden.
Ich hatte auch, also ganz abgesehen von der Regel, die hast du mir ja auch vor erst gar nicht allzu langer Zeit beigebracht. Und da denke ich wirklich häufig dran. Die hilft mir aber insofern, dass ich lange Zeit eine große Schwierigkeit hatte, Nein zu sagen. Aus einem Verpflichtungsgefühl gegenüber AuftraggeberInnen heraus, was komplett absurd war. Ich habe zum Beispiel echt ein Riesenproblem damit gehabt, Nein zu sagen, wenn mich jetzt zum Beispiel irgendeine Band angefragt hat, ob ich ihnen, was weiß ich, für 200€ eine Bandbio schreibe. Wo ich mir dann gedacht habe, okay, ich bin gerade komplett überarbeitet. Ich habe noch die und die und die Deadlines da stehen. Niemand wird wissen, dass ich diese Bio geschrieben habe. Also so viel zum Thema Fame. Da steht mein Name nicht drunter. Das ist ein Pressetext. Geld, also 200€. Also sorry, aber das ist jetzt nicht das, was dir den Arsch rettet oder den Urlaub finanziert. Also das zieht jetzt in dem Moment dann auch nicht so. Und Spaß brauchen wir jetzt gar nicht drüber sprechen. Und trotzdem hatte ich dann aus so einer Verpflichtung heraus ein Problem damit, dass ich die enttäuschen könnte, wenn ich Nein sage.
Und dann nimmst du einen Auftrag an, obwohl gar nichts auf der Liste irgendwas abhakt. Ne?
Und da hast du ja wirklich angefangen und dafür bin ich dir bis heute sehr, sehr dankbar, dass du mir immer öfter in solchen Fällen so den Kopf gewaschen hast und gesagt hast, warum machst du das gerade? Also keiner dieser Punkte ist erfüllt. Alles daran ist bei dir ein Bauchschmerz. So, warum machst du das? Also die Leute finden auch jemand anderen, der diesen Text für sie schreibt und das ist gerade nicht deine Aufgabe. Und dafür bin ich wirklich dankbar. Trotzdem komme ich in solche Situationen.
Ja, klar.
Es gibt ja auch noch andere Situationen. Es gibt ja auch gut zahlende AuftraggeberInnen zum Beispiel, die dann zu dir kommen und haben einen Auftrag und du denkst dir halt auch, okay, also ich habe den jetzt schon zweimal abgesagt. Wenn ich jetzt nochmal absage, dann fragen die mich beim nächsten Mal nicht mehr.
Dann bin ich raus. Ja, ja.
Das ist auch noch sowas, was dann dazu kommt, dass man manchmal Dinge annimmt, für die man gerade ehrlich gesagt keine Zeit hat.
Okay, zurück zu den Entspannungs- und Coping-Mechanismen. Also Netflix, Freunde treffen.
Und Badewanne.
Badewanne? Ich hasse Badewanne.
Was? Ja, gut.
Baden ist das Langweiligste auf der Welt. Außerdem hasse ich es. Ich hasse es, wenn meine Hände so aufgeweicht sind. Und das einzig Spannende am Baden ist, irgendwie ein Buch zu lesen. Das kann ich halt auch im Bett machen.
Gott, also manchmal stoßen wir beide echt an unsere Grenzen.
Völlig überbewertet.
Ja, aber Sabrina, wir sind doch auch schon zusammen stundenlang im Whirlpool gesessen. Sind da deine Finger nicht schrumpelig geworden?
Wenn du mich dann mal anguckst, dann halte ich die immer aus dem Wasser raus.
Die Füße auch?
Nee, die Füße sind mir egal. Ich möchte nur nicht einen aufgeweichten Finger mit dem anderen aufgeweichten Finger berühren. Oder noch schlimmer, die Hände einer anderen Person dann. Und außerdem, das war ja nicht langweilig, weil da haben wir Sekt getrunken und Party gemacht im Whirlpool. Oder da sind wir zu zweit und haben Gespräche geführt oder wie auch immer.
Also ich liebe Baden tatsächlich. Ich mache das super selten, aber auch aus so einem Faulheitsgedanken, weil ich mir dann halt denke, oh, das ist so anstrengend, dann ist es so heiß da drin und dann kommt man da raus und dann muss man sich noch irgendwie die Haare waschen. Aber das Problem bei mir ist ja, wenn ich dann da drin liege, also meine Haarfarbe läuft ja dann so raus. Und wenn die Haare jetzt frisch gefärbt sind, dann läuft mir die dann so am ganzen Körper runter. Das ist auch scheiße, das ist nichts. Das heißt, dann müsste ich nach dem Baden den Kopf nochmal über die Wanne hängen und die separat waschen. Und dann denke ich mir schon, nee.
Aber du kannst doch baden, ohne deine Haare nass zu machen, oder nicht? So wie ich meine Finger raushalte, hältst du einfach deinen Kopf über Wasser.
Nee, ich will da schon so ein bisschen reinrutschen. Und dann wären sie ja bis zur Hälfte dann...
Ach so. Das, na gut.
Naja, aber ja, deswegen, ich mache das selten. Aber wir waren ja gerade beim Thema Entspannung und nicht bei, das ist langweilig. Also, dass man halt auch wirklich das genießt, indem man nichts macht dann. Oder sich ein Hörbuch anhört oder so. Ich bin damals in Berlin in der WG, da hatten wir so ein schönes neues Bad. Da bin ich regelmäßig auch in Prüfungsphasen und so baden gegangen. Und da bin ich immer in der Badewanne eingeschlafen. Dann kam immer meine Freundin rein und hat geklopft so, bist du wieder in der Wanne eingeschlafen? Gib einen Ton von dir, wenn du noch lebst.
Nee, erst ist es heiß, dann ist es irgendwann latschig, dann hast du diese Sache mit den Händen, also irgendwie.
Aber jetzt, um das auf das Thema Langeweile nochmal zurückzukommen. Also Baden ist dir zu langweilig, aber das verstehe ich jetzt nicht, weil du bist doch die Prokrastinationskönigin. Das ist doch auch langweilig.
Ach, Prokrastination ist vor allem belastend. Aber finde ich ganz gut. Ich finde, wir sollten jetzt auch über Prokrastination sprechen, weil das passt ziemlich gut zum Thema. Du hast es schon gesagt, ich bin die Königin der Prokrastination. Vielleicht, während das Wort nämlich fest in meinem alltäglichen Wortschatz verankert ist, sagt ja vielleicht auch schon vieles, habe ich aber auch schon festgestellt, dass gar nicht alle was damit anfangen können mit dem Wort. Also deshalb würde ich es jetzt einmal kurz erklären.
Ja.
Prokrastination oder als Verb dann prokrastinieren bedeutet halt eigentlich nichts anderes als ja, Aufschieberitis, würde ich sagen. Also man schiebt To-Dos immer wieder unnötig auf, obwohl man eigentlich die Zeit hätte. Und erst wenn die Deadline bevorsteht und der zeitliche Druck dann ganz, ganz groß ist, dann erledigt man das To-Do. Und ja, was soll ich sagen? That's me. Und das ist wirklich eine sehr bescheuerte Angewohnheit, obwohl man ja auch so ein bisschen sagt, dass das eine Berufskrankheit von JournalistInnen ist.
Ist das so?
Ich muss auch sagen, ich kenne auch echt viele aus unserem Berufsstand, denen es ähnlich geht, ja.
Ja, ich kann das auch, aber also, aber ich mache das ja anders als du.
Genau. Du machst das anders, weil, um das noch kurz zu Ende zu führen, wir haben es ja auch schon öfter gemerkt, beim Podcast, wenn ich den Skriptaufschlag mache, wenn ich dran bin und ich schiebe und schiebe und am Ende, wenn ich dann einmal drin bin, denke ich auch, ach, hätte ich mal früher angefangen, macht doch irgendwie Bock oder jetzt fehlt mir die Zeit und ich komme gar nicht irgendwie hinterher. Und das Tragische ist ja jetzt noch einmal ganz kurz, diese vermeintlich gewonnene Zeit kann man überhaupt nicht genießen. Das ist halt null entspannt, ja, weil dir die Aufgabe ständig im Nacken sitzt und in deinem Kopf, man denkt ständig dran. Es ist also doppelt bescheuert, aber... Ich habe das als Teil meiner Persönlichkeit akzeptiert und als Teil meines Arbeitsprozesses. Aber du prokrastinierst anders als ich, das stimmt. Ich prokrastiniere nämlich vor Netflix, auf dem Sofa.
Ja, also was du jetzt gerade erzählt hast mit dem Podcast, das kenne ich auch. Das gibt mir direkt so Mathe-Arbeits-Vibes. Damals in der Schule, Hassfach, wir schreiben Mathe, ich muss lernen. Boah, will ich auf gar keinen Fall, will ich meine Freizeit damit verbringen, jetzt Mathe zu lernen. Also, was mache ich? Ich fange an, mein Zimmer aufzuräumen. Und nicht nur aufzuräumen, ich miste die Ecken aus, ich stelle die Möbel um, ich fange an, auf der Vitrine Staub zu putzen und keine Ahnung. Und am Ende habe ich irgendwie ein super neues, aufgeräumtes Zimmer und natürlich nicht für Mathe gelernt. Hab mir dann die ganze Woche vorgenommen zu lernen und am Ende der Woche, am allerletzten Tag, fange ich dann an zu lernen und stell dann fest, scheiße, hätte ich Anfang der Woche angefangen, hätte ich bestimmt eine 2 geschrieben. Aber jetzt reicht's ja vielleicht für eine 4. Ist ja gar nicht so schwer. Also ist ja so ähnlich. Also ich kenne das definitiv auch. Aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Aber die Beispiele passen ja. Du sagst, du Netflixst und ich räume das Zimmer auf. Das mache ich eigentlich auch bis heute. Ich muss irgendwas machen oder vielleicht auch einen Auftrag, auf den ich keinen Bock habe. Aber ich weiß, ne, ich kriege dann Geld, ich habe den angenommen, keine Ahnung. Und ich schiebe und schiebe und schiebe bis zum geht nicht mehr. Aber in der Zeit bereite ich die besten Podcast-Skripte vor.
Stimmt. True Crime war, glaube ich, auch so ein Ding.
Kann gut sein.
Du machst sogar Steuererklärungen aus Prokrastination.
Sowas, genau.
Das müsste mir mal passieren. Obwohl, ist mir auch schon passiert.
Ja, siehste. Also ich genau, Steuererklärung oder ich räume irgendwas auf und miste irgendwelche Ecken aus, was ich schon immer mal machen wollte. Und das heißt, wenn ich prokrastriere, ja, ich kann dieses Wort nicht mal aussprechen.
Prokrastinieren.
Wenn ich das mache, dann suche ich mir tatsächlich immer eine Arbeit, die auch scheiße ist, die aber weniger scheiße ist. Und die mache ich dann mit einer Gewissenhaftigkeit, dass ich dabei irgendwie noch am Ende produktiv wegkomme, von außen betrachtet.
Du putzt dir das schlechte Gewissen weg.
Ja, putzen hat sich ist weniger geworden, muss ich sagen. Aber ja, so Podcast-Vorbereitung beziehungsweise halt so andere Sachen. Ich glaube, ich mache das, das ist ja auch eine Form von Selbstbetrug. Eigentlich will ich einer unliebsamen Aufgabe entgehen, aber ich weiß, das schlechte Gewissen, wenn ich in der Zeit nichts mache, wäre unerträglich und deswegen mache ich was anderes, um mir vorzugaukeln, ich sei produktiv. Was ich dann ja aber auch irgendwie bin.
Ich kenne das ja von der Arbeit. Also wenn ich bei der Arbeit eine Aufgabe prokrastiniere ich natürlich auch mit anderen Aufgaben, weil ich kann ja nicht einfach während meines Arbeitstags nichts tun, ne? Das verstehe ich schon. Aber ich habe dann auch immer so ein schlechtes Gewissen, wenn wir jetzt wieder beim Podcast sind, wenn du dann irgendwie so einen Aufschlag machst und dann, ja, ich habe gestern irgendwie 6 Stunden an dem und dem Thema recherchiert und ich habe voll das schlechte Gewissen, weil ich noch gar nichts gemacht habe. Und dann sagst du, nee, keine Sorge, brauchst kein schlechtes Gewissen haben, ich habe nur prokrastiniert. Und mittlerweile habe ich das auch gecheckt, so. Aber ja.
Das würde mich jetzt aber mal interessieren bei den Leuten, die uns zuhören. Wie prokrastiniert ihr? Seid ihr eher die Typen, die stattdessen was anderes machen und auf eine Art sich selbst betrügen, aber was schaffen, muss man ja schon sagen? Mhm. Oder zieht ihr euch eher irgendwie zum 20. Mal dieselbe Serie rein und oder starrt die Wand an? Es gibt ja auch so Memes von, habe ich neulich erst gesehen, habe ich mich allerdings auch drin wiedererkannt. Warum ich eine halbe Stunde zu spät gekommen bin, da sitzt da jemand auf dem Bett und guckt die Wand an.
Ich glaube, es gibt ja auch so ganz spannende Erkenntnisse zu dem ganzen Thema Prokrastination. Ich habe es nicht recherchiert, aber es gibt Studien dazu. Aber wir hatten keine Zeit, deswegen kann ich jetzt leider nichts dazu sagen.
Es gibt Studien.
Aber ne, geht ja auch darum, vor der Angst des Versagens, warum macht man Dinge, warum schiebt man sie weg und so. Und das kann ja auch pathologisch sogar werden, aber ich glaube, ganz so schlimm ist bei uns noch nicht. Naja.
Aber jetzt fällt mir gerade doch noch was ein. Ich liebe es, so meine Zeit totzuschlagen. Und das ist was, was du gar nicht nachvollziehen kannst. Aber du profitierst bald davon. Reiseplanung.
Ja, ich liebe es, dass du das liebst.
Wirklich, das ist tatsächlich das Einzige, wo ich sagen würde, damit liebe ich es, meine Aufschieberitis zu füllen. Ich kann über Stunden, und das muss ich wirklich sagen, also das ist zwar schon auf eine Art produktiv, aber komplett unnötig und komplett übertrieben. Ich kann wirklich Stunden damit verbringen, irgendwelche Unterbringungen und Reiserouten zu googeln und Ausflüge, die man machen kann und Reisegadgets, die man dann braucht und keine Ahnung. Und das ist natürlich was, wovon die Menschen, mit denen ich verreise, natürlich auch profitieren. Mhm. Also wir erinnern uns da an die USA-Reise, die wirklich Hunderte meiner FollowerInnen täglich verfolgt haben. Also es ist richtig, es ist richtig absurd gewesen.
Es war eine Daily Soap.
Wie die mitgefiebert haben alle. Aber dass die Reisen dann auch so reibungslos funktionieren, liegt halt daran, dass ich also wirklich mehr Zeit als die Reise dauert, nimmt es vorher in Anspruch, sie zu planen. Und jetzt gerade ist es ja wieder soweit, denn wir werden ja, kann man ja mal sagen jetzt, ne?
Also kann man sagen.
Wir planen ja nächstes Jahr im Sommer zusammen eine Fernreise zu machen. Mhm. Nicht nur wir beide, in einer kleinen Gruppe sozusagen. Und es ist einfach mal wieder so witzig. Alle vertrauen mir blind. Niemand interessiert sich dafür, was ich da mache. So nach dem Motto, hier Diana, hier ist unser Geld. Investiere es in Unterbringung. Und ich buche einfach oder reserviere jetzt gerade noch so mit Stornierungsoption. Aber ich buche einfach wie die Verrückte irgendwelche Unterbringungen und plane die gesamte Reiseroute. Und komme auch immer wieder, wenn ich abschalten muss, an den Punkt, wo ich die gesamte Route durchgehe und nach Unterbringung suche, um zu gucken, ob es jetzt wieder was gibt. Geileres in der Zwischenzeit gibt, ob es was Günstigeres gibt, ob ich irgendwas stornieren und was ändern muss.
Und ich kriege dann einfach immer ganz geile Bilder von richtig geilen Orten und sag immer nur, wuhu.
Ja, also danke für euer uneingeschränktes Vertrauen. Und du bist ja witzigerweise noch die Einzige, die überhaupt Bilder kriegt, weil die anderen Beteiligten, aber die haben ja auch schon die Erfahrung gemacht.
Ich würde sagen, es ist unsere erste gemeinsame Fernreise oder große Reise.
Ja, das stimmt. Und die anderen wollen sich tatsächlich überraschen lassen. Die wollen gar nicht mehr wissen, wofür ich ihr Geld ausgebe. Die wollen an dem Tag erst erfahren, wo es hingeht und wo wir sind.
Ist das geil.
Und das bereitet mir eine diebische Freude. Also ich zähle da mehr Kraft fast raus, das zu planen, als die Reise. Nee, das stimmt nicht. Aber sagen wir mal, wenn mir so ein Urlaub 100% Recovery beschert, dann kriege ich durch die Planung im Alltag 60.
Sehr schön, mit dir befreundet zu sein. One of the perks.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Naja, aber bevor es soweit ist, wir machen ja dieses Jahr auch wieder Silvesterurlaub.
Von Diana geplant.
Ja, aber gab's ja nicht viel. Ich habe ja nur so ein kleines Häuschen ausgesucht, weil ich keine Zeit gerade habe.
Ich habe vor kurzem mein Geburtstagswochenende gebucht und habe dafür, das hat mich so viel Anstrengung gekostet, einfach nur 3 Airbnbs rauszusuchen und einen Mietwagen zu organisieren. Und habe es prokrastiniert tatsächlich.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, du hast mir dann zwischendurch geschrieben, ach, das muss ich auch noch machen. Ich muss doch die Airbnbs für mein Geburtstagswochenende raussuchen. Und irgendwann hat mich das selber, obwohl ich nichts mit diesem Wochenende zu tun habe, so nervös gemacht. Und ich kann einfach nicht nachvollziehen, dass dich das nicht reizt. Nee. Aber jetzt hast du ja was. Ich bin gespannt.
Ja, das wird auch sehr schön.
Ja, ich glaube, ich möchte mal kurz auch sagen, was ich jetzt auch alles erzählt habe, mir schon ein paar Mal gedacht, das hört sich jetzt auch alles so toxisch an, was ich fabriziere. Also ich möchte nur noch mal betonen, ich habe zwar immer wieder so intensive Arbeitsphasen, aber ich bin sehr glücklich mit meiner Selbstständigkeit und ich ermögliche mir auf diese Weise ja auch an anderer Stelle auch immer wieder so spontane Off-Days oder ich weiß zum Beispiel auch sehr zu schätzen, dass ich ja auch ortsunabhängig arbeiten kann. Und natürlich auch einfach viel verreisen kann. Ja, auch mit einem Mann, der Lehrer ist, ne? Also das war so damals ja auch so mit der Hauptgrund, dass ich mich überhaupt selbstständig gemacht habe. Weil der hat ja im Sommer so viel Ferien gehabt, wie ich im ganzen Jahr Urlaub. Und das hat natürlich auch alles sehr viele Vorzüge und sehr viele Möglichkeiten, die ich sonst nicht hätte. Und das entspricht, glaube ich, auch gerade aufgrund meines, dass ich gerne nachts arbeite und sowas alles, auch sehr meinem Typ. Du nennst mich ja immer liebevoll deine Eule und die Eule profitiert schon sehr davon. Also wollte ich nur klarstellen, macht euch keine Sorgen um mich. I love it, nur gerade nicht.
Ich hasse mein Leben. Naja, du bist jetzt halt im verflixten 7. Jahr dann, ne? Deiner Selbstständigkeit, da kann ja auch mal ein bisschen Krise sein.
Ja, stimmt.
Ja, du, dafür, dass wir nicht viel vorbereitet haben, ist es jetzt doch eine lange Aufnahme geworden. Gehen wir doch mal an den Schnitt.
Ja, du.
Genau, ich schneide und auch bald, da kann ich gar nicht prokrastinieren, weil das muss ja noch zu Chris, zu unserem Chris Heising, der wieder ein fettes Dankeschön von uns bekommt, weil er von Folge zu Folge mehr aus unserem Sound rausholt. Einer sehr großen Ruhe.
Ja, ich kann auch wirklich nur Danke sagen. Also Chris ist so ein bisschen unser Engel. Und ich muss auch sagen, ich finde jetzt auch bei den letzten Folgen hat man auch soundtechnisch echt so eine große Veränderung gehört. Und danke einfach dafür.
Und danke an euch. Danke für euer Verständnis und für euren Support und die vielen persönlichen Rückmeldungen, die wir immer bekommen und uns einfach nach jeder Folge erreichen. Und das bedeutet uns sehr viel und bringt uns gerade dann, wenn das auch mal nervt, weil es zu viel ist, ja, einfach voran.
Genau, das sollte man vielleicht auch noch mal kurz gerade rücken, auch wenn wir gerade zu Beginn sehr darüber gestöhnt haben, wie anstrengend dieser Podcast ist und wie viel Zeit er frisst und dass er kein Hobby ist. Wir lieben ihn über alles, also wirklich. Ne? Wir lieben diesen Podcast, wir freuen uns wie die Schneekönigin auch über jedes neue Abo und jede neue Bewertung und wirklich, sobald ich persönliches Feedback dann auch über meinen Insta-Kanal bekomme oder so. Ich mache immer sofort Screenshots und leite das an Sabrina weiter und wir sind einfach wahnsinnig stolz darauf, was wir jetzt da auch schon aufgebaut haben und an Community auch so an Feedback zurückbekommen und das soll jetzt nicht so rüberkommen, als wäre es eine Last. Also, we love it. We love you.
Also, wenn ihr es nicht eh schon macht, ihr könnt uns unterstützen, indem ihr unseren Krawalle und Liebe-Kanal bei Spotify und Apple und Co. mit möglichst vielen Sternen bewertet und uns euren Freundinnen weiterempfehlt. Und außerdem besteht auch weiterhin die Möglichkeit, uns durch einen kleinen monatlichen Beitrag zwischen 4 und 18 Euro bei Steady zu supporten. Und den Link dazu findet ihr in den Shownotes und in Dianas Insta-Bio.
Yeah.
Yeah. So, Diana, keine Zeit mehr. Weiter schaffen jetzt, oder?
You wanna live fancy?
Live in a big mansion?
Party in France?
You better work, bitch.
You better work, bitch.
You better work, bitch.